Hey, wir melden uns zurück mit einer neuen Podcast-Folge, ausgeschlafen und halbwegs gut ernährt. Und wir werden dir heute etwas darüber klären, warum Pasta-Partys vielleicht doch nicht der Weisheit letzter Schluss sind und wie es sich mit dem Carbo-Loading im Allgemeinen verhält. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
So, Schorsch, du hast eben gerade schon so kritisch geguckt, als ich gesagt habe, wir wären ausgeschlafen und gut ernährt.
Ausgeschlafen und gut ernährt.
Natürlich so dir den Umständen entsprechend, ne?
Also gut ernährt auf jeden Fall. Also da brauchen wir, da können wir nicht meckern. Aber ausgeschlafen habe ich nicht heute. Und dann bin ich 20 Kilometer gelaufen und das war am Ende doch schon sehr warm. Das hat man auch gemerkt. Ich habe an einem Sonntagmorgen zwischen 6:30 und 8:30 noch nie so viele Leute getroffen wie heute. Es waren so viele Leute schon laufen oder mit dem Hund draußen oder walken, was auch immer. Auch viele Rennradfahrer tatsächlich um 7 schon gesehen. Da merkt man schon, dass die Leute, glaube ich, ihr Sportprogramm frühmorgens nochmal abarbeiten möchten und dann sich an den Pool verkriechen oder irgendwo hin, wo es halt schön kühl ist. Deswegen fühle ich mich gerade eher sehr kaputt. Bin froh, wenn es gleich Mittagessen gibt, um noch ein bisschen nachzuladen. Und dann freue ich mich auf meinen Mittagsschlaf.
Ja, das würde ich auch gerade schon sagen. Entweder Mittagsschlaf oder die doppelte Portion Kaffee vielleicht.
Ja, an dem Kaffee arbeite ich schon, aber der hilft auch gerade nicht mehr so viel. Mm. Aber ja, sind die Zustände gerade. Die Ernährung ist aber auch im Training wichtig. Kein Thema, auf das wir heute zu sprechen kommen, aber wir streifen das so ein bisschen, weil Lotta hat es ja schon angekündigt. Es geht ums Carbo-Loading.
Genau. Erstmal ganz kurz, was ist überhaupt Carbo-Loading? Das kommt natürlich von Carbohydrates-Loading. Also Carbohydrates kennen wir alle, Kohlenhydrate, quasi Zucker.
Zucker. Genau. Ja, Zucker kennen wir alle. Wir sagen, also wir kennen das aus, also im Studium war das immer so, da wurde ein Wort in irgendeinem Text oder ein Name in einem Text genannt und dann stand in Klammer die Abkürzung dahinter. So mache ich das jetzt hier auch. Kohlenhydrate in Klammer Carbs. Ich werde ab jetzt Carbs sagen, weil Kohlenhydrate ist mir immer zu lang. So, und deswegen, es geht um Carbs, aber es geht um die Carbs kurz vorm Wettkampf, weil wir können ja Carbs im Wettkampf gut gebrauchen. Und Carbo-Loading ist im Endeffekt die Taktik, eine Vorgehensweise, um am Rennstart möglichst volle Kohlenhydratspeicher zu haben.
Ja, also da kommen wir schon direkt in die wissenschaftliche Materie rein. Wir könnten jetzt drüber sprechen, was das alles mit den Speichern auf sich hat. Ich würde aber vielleicht zuerst nochmal erklären, warum ist das Kohlenhydrat-Loading oder dieses Carbo-Loading wichtig?
Ja, sehr gute Frage, ja.
Also wir alle wissen ja vielleicht, oder alle, die gut zugehört haben in den letzten Folgen und so generell, wir hatten ja auch schon den Try It Fit Podcast, wo wir das auch schon zum Teil aufgegriffen haben, wissen, dass wir als Sportler natürlich besser performen können mit Kohlenhydraten, als wenn wir eben zum Beispiel nur Fette zu uns nehmen. Also wir können natürlich nie nur Fette oder nur Proteine zu uns nehmen, aber Kohlenhydrate sind sozusagen der Energieträger, der möglichst schnell von unserem Körper verarbeitet werden kann. Mhm. So, und wir haben eben relativ große Fettspeicher, aber nicht ganz so große Kohlenhydratspeicher. Die nennt sich auch Glykogenspeicher, weil Glykogen ist einfach so eine Form, in der diese Kohlenhydrate für unseren Körper besser verfügbar sind. Mhm. Und davon gibt es eben welche in der Leber und in den Muskeln. Und insgesamt sind das halt nicht so viele. Deshalb kann es passieren, dass wir nach 75 bis 90 Minuten mehr oder weniger leer laufen. So, und das hat sich eben gezeigt.
Ganz kurz, da kommt es ja auch immer auf die Intensität an. Das spielt ja auch immer so eine Rolle. Aber die Speicher sind eben nicht so groß und da kann man dann schneller leer laufen, als wir das zum Beispiel mit Fettspeichern machen.
Ganz genau. Und das fühlt sich dann wirklich sehr, sehr unschön an. Dann merkt man, man muss auf jeden Fall das Tempo drosseln. Man kann nicht mehr so schnell laufen oder nicht mehr so schnell Radfahren und es ist super unangenehm. Und man hat eben herausgefunden in Studien, wenn Menschen vor einer harten, intensiven Einheit genügend Kohlenhydrate zu sich genommen haben, dass sie dann entweder länger durchgehalten haben, also dass es nicht nur 75 bis 90 Minuten gedauert hat, sondern vielleicht sogar noch länger, und dass sie sogar auch noch mehr Leistung bringen konnten. Also die Zahlen variieren dann natürlich, wie viel Prozent das dann jetzt sind, aber ja, so etwa 2 bis 3% mehr Leistung wünschen wir uns natürlich alle, weil allein 1% durch Training hinzubekommen ist ganz schön anstrengend. Und ja, wenn man das so einfach mal alleine dadurch, dass man mehr Carbs isst, hinbekommt, dann begrüßen wir das natürlich.
Nur einmal ganz kurz eine Zahl. Es gibt eine Studie, da hat sich herausgestellt, dass es bis zu 20 Watt mehr sein können. Jetzt können wir uns alle überlegen, wie viel 20 Watt sind. Wir haben uns auch schon mal mit Aerodynamik beschäftigt. Es gibt wenig Material, das wir uns kaufen können, das uns eine Leistungsverbesserung von 20 Watt verspricht. Also ein Aerohelm oder eine bessere Sitzposition oder ein Scheibenrad oder so, da kriegt man nirgends 20 Watt extra.
So, ja, genau. Und vor allem 20 Watt dauerhaft, das macht dann doch schon ein paar km/h insgesamt, je nachdem, wie lange der Wettkampf dann auch dauert, ne?
So,
oder genau. Nicht ein paar km/h, sondern ein paar Minuten, sag ich mal.
Ja.
Genau.
Ja.
Deshalb, so. Also insgesamt ist man sich relativ einig in der Wissenschaft, dass man mit Kohlenhydraten und mit gut gefüllten Glykogenspeichern einfach länger durchhält, es sich nicht so anstrengend anfühlt und man dann sogar noch besser performt.
Ja, und da gibt es mittlerweile sehr viel Studien, sehr viel Forschung. Es gibt, muss man auch dazu sagen, sehr viele Firmen, die einem eben diese Kohlenhydrate auch verkaufen. Ist ein großer Markt, deswegen sollte man da ein bisschen mit Vorsicht rangehen. Wir haben uns natürlich, wir verkaufen nichts mit Kohlenhydraten, von daher können wir hier ganz, ganz unvoreingenommen ans Thema rangehen. Wir wollten aber einmal ganz kurz hier im Vorfeld sagen, nicht, dass es da irgendwie gleich bei dem einen oder der anderen Verwirrung gibt. Wir sprechen dieses Thema jetzt an für Menschen, die sich normal mit Kohlenhydraten versorgen. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Ernährungsphilosophien. Da ist es ja manchmal ein bisschen anders aufgeteilt. Die DGE empfiehlt zum Beispiel, mindestens 50% sollte man aus Kohlenhydraten sich ernähren. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das klären wir in einer späteren Folge. Aber wir orientieren uns jetzt mit den Informationen hier und auch mit den Zahlen, die genannt werden, an, sagen wir mal, Leuten, die plus minus sich ungefähr so mit Kohlenhydraten auch normal ernähren. Wir kommen am Ende der Folge nochmal so zu ein paar Punkten oder werden das nochmal ein bisschen dann genauer einordnen für Leute, die sich zum Beispiel eher mit weniger Kohlenhydraten versorgen im Alltag. So, also dass da jetzt keine Verwirrung aufkommt. Denn die Zahlen sind dann vielleicht schon wichtig, an denen man sich orientieren sollte oder kann für ein mögliches oder ein gutes Carboloading, das einem ja dann im Wettkampf auch einen Vorteil bringen kann oder jedenfalls ein bisschen eine sichere Leistung, sagen wir es mal so.
Genau, also wenn du dich Low Carb ernährst, dann sind die Infos am Anfang natürlich trotzdem interessant, aber wahrscheinlich nicht so leicht umsetzbar. Darauf werden wir, wie gesagt, noch zu sprechen kommen. Ja, also wie funktioniert das jetzt mit dem Carboloading? Wir haben ja vielleicht schon alle mitbekommen, vor einem Halbmarathon, Marathon oder eben auch vor Triathlons werden ja häufig auch so Pasta-Partys angeboten. Reicht es, wenn ich jetzt einen Teller Nudeln esse am Vortag oder vielleicht auch zwei? Dann müsste ich doch jetzt eigentlich genug Kohlenhydrate drin haben, oder?
Ja, so einfach ist es nicht. Wenn es so einfach wäre, dann könnten wir alle immer einfach auf die Pasta-Party gehen und müssten uns keine Sorgen machen. Und dann müssten wir jetzt hier auch keine Podcast-Folge machen. Es ist ein bisschen komplizierter. Die Pasta-Party kann gut sein. Es gibt oft andere Punkte, die bei einer Pasta-Party vielleicht wichtiger sind. Ich habe es schon mal erlebt. Einmal beim Challenge hatten wir auch Tickets für eine Pasta-Party und da war A, so ein Ansturm. Wenn man nicht vorne in der Schlange steht, dann braucht es lange, bis man seine Pasta bekommt. Das ist einfach, das ist nicht schlecht organisiert. Es liegt einfach daran, dass so viele Leute das sind. Aber das Zelt wäre heiß gewesen, das wäre anstrengend gewesen. Und das sind ja alles Zustände, wo man gerne mal so ein bisschen Energie liegen lässt. Und Energie liegen lassen heißt dann eigentlich Kohlenhydrate verbrennen. Und wenn es für mich so anstrengend ist, den Teller Nudeln zu bekommen, oder die Umstände, wo ich diese Nudeln dann esse, auch so belastend sind für den Körper, dann kann es halt sein, dass man besser daran tut, anders die Kohlenhydrate in den Körper zu bekommen. Aber wir haben drei Punkte oder sagen wir drei Vorgehensweisen uns hier zusammen zurechtgelegt, die eine mögliche Carboloading-Strategie darstellen. Also nur eine Pasta-Party ist keine Strategie.
Ganz genau, weil das einfach überhaupt nicht genügend Kohlenhydrate sind. Wir sprechen hier von ungefähr 10 bis 12 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die du zum Beispiel dann zu dir nehmen solltest.
Aber das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich hatte auch schon Pasta-Partys. Ich weiß noch, mein erster Triathlon, über 10 Jahre ist es jetzt her, das ist schon sehr lange her, da habe ich Startunterlagen abgeholt und das erste Mal eine Pasta-Party bei einem Triathlon gesehen. Und das war das war der Breisgau-Triathlon. Wer ihn kennt, weiß, wovon ich rede. Sehr klein, sehr familiär. Nicht sehr klein, aber familiär. Kleiner Ort, man holt da die Startunterlagen und dann vor dem Gebäude, wo es die Unterlagen gibt, da war die Pasta-Party. Im Schatten, schön kühl, im Sommer, abends. Es waren zu dem Zeitpunkt, wo ich da die Startunterlagen abgeholt habe, vielleicht 2 Handvoll Leute da und es gab Nachschlag, so viel man wollte. Also ideale Bedingungen, um wirklich richtig viele Kohlenhydrate reinzubekommen, wenn man das möchte.
Okay, kommt jetzt halt drauf an, ob du eben nur die 2 Teller Nudeln isst oder dann noch ein Pudding hinterher und noch eine Zimtschnecke und noch keine Ahnung was alles.
Ja,
Also da gibt es
aber.
natürlich Möglichkeiten, aber wenn du das am Abend vor dem Rennen machst, dann fühlst du dich wahrscheinlich ziemlich, ziemlich scheiße dann in der Nacht, kannst vielleicht
Ja.
nicht gut schlafen. Also sollte man
Ja.
das eventuell doch ein bisschen früher anfangen.
Ja, wir lösen uns, glaube ich, auch mal von diesem Vorabend-Event und besprechen quasi den ersten Punkt an. Das ist eine, für mich persönlich, sagen wir mal, die älteste Theorie, beziehungsweise das, womit ich als erstes Kontakt hatte, als ich in Ausdauersport gekommen bin. Das ist quasi die Taktik. Und es gibt unterschiedliche Zeiträume, die da genannt werden. Die Taktik, mehrere Tage vor dem Rennen die Kohlenhydratspeicher leer zu machen und dann sie wieder zu füllen. Ich sage deswegen, dass es da unterschiedliche Zeitangaben gibt, weil die Theorie ist jetzt so, und es wurde auch lange Zeit, glaube ich, von sehr vielen Athleten so praktiziert und wird auch immer noch so angewendet. Man hat 3 Tage Training mit reduzierten Kohlenhydrat, mit reduzierter Kohlenhydratzufuhr. Das heißt, man isst mehrheitlich Fett und Protein. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, man isst auch nur Fett und Protein, aber das hätte unter Umständen dann in 3 Tagen schon wieder ganz andere Auswirkungen. Aber man fährt die Kohlenhydrate halt stark zurück. Man macht Training und nach 3 Tagen geht man dann davon aus, die Speicher sind geleert und dann fängt man an, 3 Tage Kohlenhydrate wieder zu essen. Damit wäre man in einem Zeitraum von 6 Tagen oder von einer Woche. Es gibt jetzt auch welche sagen, man fängt 3 Tage, also 72 Stunden vor dem Wettkampf an. Aber das Prinzip ist, man entleert die Kohlenhydratspeicher und füllt sie dann wieder auf. Der Effekt, der da entstehen soll, ist quasi eine Superkompensation. Das haben wir ja hier auch schon mal besprochen, was die körperliche Leistung angeht. Die Superkompensation, dass die Kohlenhydratspeicher oder quasi aggressiv geleert werden und der Körper denkt, oh Gott, bevor das nochmal passiert, muss ich jetzt mehr einlagern. Er vergrößert die Speicher und damit haben wir quasi nach diesem Carboloading größere Speicher als vorher. Und wenn die dann komplett voll sind, dann haben wir natürlich einen guten Job gemacht.
Genau. Also ob du jetzt halt 400 oder 500 Gramm Kohlenhydrate hast, das macht natürlich schon einen Unterschied eben für deine Performance oder auch das, wie lange du dann durchhältst. Deshalb hat man eben sehr, sehr lange diese sogenannte Saltin-Diät auch propagiert und umgesetzt. Und wie gesagt, manche Leute handhaben das heute immer noch so. Das Ganze ist aber auch immer wichtig gekoppelt an die Trainingseinheiten. Das heißt, in den 3 Tagen, wo du dich so low carb ernährst, da machst du tatsächlich recht intensive Einheiten, damit die Speicher wirklich leer sind. Und dann in den 3 Tagen, wo du wieder auflädst, da machst du dann nur noch moderate Einheiten. Weil mit jeder intensiven Einheit verbrennst du ja wieder Kohlenhydrate und das wäre dann wieder kontraproduktiv für die Glykogenspeicher. Das heißt, das ist immer irgendwie ein Zusammenspiel mit dem Tapering, was wir ja letzte Woche in der Folge schon besprochen haben. Weil ja, jede Einheit oder jede intensive Belastung natürlich auch wieder einen Effekt auf deine Speicher hat.
Ja, auf diesen Umstand würde ich gerne zum Schluss nochmal kommen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Einwand, den Lotta da hatte oder einen ganz wichtigen Punkt, denn das ist nicht beim Carboloading sowieso immer ein Thema und das wird man jetzt, glaube ich, im Verlauf der Folge auch merken. Denn es gibt jetzt auch die Möglichkeit, das wäre quasi Punkt 2, mit dem Carboloading 2 bis 3 Tage vor dem Wettkampf anzufangen. Dann isst man eben die 2, 3 Tage viele Kohlenhydrate, vielleicht auch so viele wie möglich. Man guckt, dass man das mit allem Möglichen auffüllen kann. Und das ist eben auch so eine Sache, das haben wir auch schon öfter erwähnt, je näher wir an den Wettkampftag kommen, umso weniger Ballaststoffe sollten in dieser Ernährung sein. Also jetzt, wenn man normal im Training ist, dann kann man ja zum Beispiel auch Obst oder vielleicht auch Gemüse nutzen, um seine Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Das ist ja auch eine sehr gesunde Art und Weise, weil die Fructose im Obst halt anders wirkt, weil sie mit Ballaststoffen kommt, als eine Fructose, die aus Gummibärchen kommt. Weil da sind halt keine Ballaststoffe dabei. Aber die wollen wir natürlich im Rennen nicht haben. Deswegen ist halt auch da wichtig, das ist wie, wenn man die Speicher quasi vorentleert, wenn man dann Kohlenhydrate isst, dass man, je näher man zum Wettkampf kommt, eben diese Ballaststoffe aussortiert, dann eher zu so Sachen greift wie Reis oder dann vielleicht, das gibt's ja auch, Taktik, dass man eben einfach Gummibärchen isst, jeden Tag eine Packung Gummibärchen. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ich denke mal, wenn man 3 Wettkämpfe im Jahr hat und man isst davor 2 Tage lang jeden Tag eine Packung Gummibärchen, wird einen das auch nicht zum Diabetiker machen. Von daher ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Das sind so Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch dann so Sachen, und da kommen wir später auch noch drauf, wie Marmelade oder Honig. Da bei Honig kann man sich auch gerne mal informieren. Viel Billighonig im Supermarkt ist gar kein Honig, sondern wird gerne gepanscht. Da einfach mal YouTube fragen. Wenn man Honig kauft oder essen möchte, dann würde ich tatsächlich empfehlen, vielleicht kennt man einen Imker oder irgendjemand, der halt Honig produziert. Das ist wahrscheinlich dann auch die bessere Wahl. Aber da sind sehr viele Kohlenhydrate drin und wenig Ballaststoffe. So, das sind dann die Dinge, zu denen man greifen sollte. Und vielleicht können wir hier auch gleich mal so die Zahlen nennen, wie viel sollte man wie viel Kohlenhydrate wären das so am Tag? Aber Lotta sieht gerade aus, als würde sie auch noch was anderes sagen wollen.
Nee, wir können gerne die Zahlen schnell machen. Also ich meine mich jetzt zu erinnern, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich mich irre, dass man eben in den 2, 3 Tagen vor dem Wettkampf, wenn man da schon anfängt mit dem Carboloading, so etwa 9 bis 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht nehmen sollte. Also wenn man jetzt 60 Kilo wiegt, dann wären das 600 Gramm Kohlenhydrate. Müsste man natürlich tracken und gucken, ob man da auf diese Zahl kommt. Also gibt ja natürlich alle möglichen Apps, mit denen das möglich ist. Weil man schafft das auf keinen Fall so ganz intuitiv indem man sagt, ach komm, ich esse jetzt halt, wie gesagt, 2 Teller Nudeln plus Pudding plus weiß ich nicht was alles.
Ja.
Da wird man das wahrscheinlich nicht schaffen. Erst recht nicht, wenn man halt eher so 80, 85 Kilo wiegt. Dann kommen ja natürlich noch ein paar Gramm mehr. Also wie gesagt, 9 bis 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht. So, ja. Das ist wirklich ein Brett. Das muss man erstmal schaffen.
Ja, man kann ja.
Aber
man kann,
wie gesagt, das, oder wir haben es vielleicht vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, aber jetzt möchte ich gerne das nochmal betonen. Das macht man natürlich nicht vor einem 10-Kilometer-Wettkampf, ne? Weil der ist halt meistens unter einer Stunde fertig. Für manche Leute sogar nach einer halben Stunde. Das macht man, wenn man wirklich eine olympische Distanz macht oder alles drüber weg, also Mitteldistanz, Langdistanz, dann ist es echt relevant, weil dann sollten die Speicher gut gefüllt sein, dann dauert der Wettkampf ja mehr als 90 Minuten. Und wir hatten ja gesagt, das ist so diese kritische Grenze, wo dann die Speicher eh leer sind. Also, wie gesagt, nicht für deinen kleinen 5 bis 10 Kilometer Lauf, aber dann vielleicht ab Halbmarathon, olympischer Distanz und so weiter.
Da geht es auch jetzt nicht darum, da geht es jetzt auch nicht darum, zu sagen, dass irgendwie ein 5- oder 10-Kilometer Lauf einfach zu einfach ist, dass man Kohlenhydrate essen sollte. Der Punkt ist einfach, selbst jemand, der wirklich am Anschlag läuft, also richtig schnell, und dann, Lotte, hast schon gesagt, ne, 10-Kilometer-Zeiten liegen ja manchmal bei 35 Minuten, wenn man sich anguckt, wer da so gewinnt. Auch die Leute müssen nicht besonders viel Kohlenhydrate, also die haben wahrscheinlich schon grundsätzlich einen höheren Kohlenhydratanteil oder achten da mehr drauf, aber die müssen nicht da so viel vorher essen, weil die Speicher, die haben, die reichen für 35 Minuten. Die sind dann zwar danach leer und müssen sich danach verpflegen, auch nochmal ein Thema, auf das wir in der Zukunft sicher kommen werden, aber selbst die brauchen das nicht unbedingt. Die nehmen vielleicht noch ein Gel zwischendrin oder weil sie das Gefühl haben, sie müssten da irgendwie sicher gehen, vielleicht mehr, aber die Wissenschaft hat ja gezeigt, dass man mit vollgefüllten Kohlenhydratspeichern auch 60 bis 90 Minuten durchhalten kann. Das heißt, wenn die jetzt nicht ganz super voll sind, dann schafft man 35 Minuten trotzdem. So, das ist der einzige Grund, warum wir sagen, man braucht es nicht für einen 5- oder 10-Kilometer-Lauf unbedingt. So.
Genau, natürlich kann man sowas auch mal in einem kleinen Rennwettkampf testen. Es wäre ja blöd, wenn man sich seinen A-Wettkampf irgendwie ruiniert, dadurch, dass man das irgendwie ungetestet macht. Aber wir wissen ja alle, oder alle Hörerinnen und Hörer hier im Podcast sind ja smart und haben auch schon mitbekommen, dass man niemals irgendwas experimentieren sollte, wenn es drauf ankommt.
Ja, richtig, richtig. Experimente sind der größte Feind von Erfolg im Wettkampf. Ganz klar, egal was man macht, immer. Bei diesen 2 bis 3 Tagen, also wenn man sagen wir mal, fürs Carboloading ein bisschen mehr Zeit lässt, dann ist es auch wichtig, die Trainingseinheiten richtig zu planen. Und da kommen wir gleich quasi beim dritten Punkt oder bei der dritten Möglichkeit zum Carboloading drauf, weil das macht man dann eben auch in Abhängigkeit vom Training. Wir wollten aber vorher einmal noch ein paar Worte zu unserem Mission Triathlon Racing Team sagen. Wir haben das ja jetzt in der letzten Zeit schon ein paar Mal angesprochen. Wer uns bei Social Media folgt, der weiß, dass wir da im Hintergrund hart dran arbeiten. Wir haben einen Riesenschritt geschafft. Wir haben die Anbindung an Training Peaks erledigt, absolviert. Das heißt, wir sind verbunden mit unserem Partner und wir wollten hier an der Stelle einmal kurz erklären, was das Racing Team genau ist. Weil da gab es ein bisschen Verwirrung und es ist einfach wichtig, dass das klar kommuniziert wird. Man kann sich das Mission Triathlon Racing Team so vorstellen wie ein Triathlonverein. Das ist ein Online-Triathlonverein. Es gibt einen exklusiven Mitgliederbereich mit Forum, mit ganz vielen Infoartikeln. Die Liste der Dinge, die wir da alle reinpacken für alle Mitglieder, die wächst von Tag zu Tag, weil uns mehr einfällt am Tag, als wir abarbeiten können. Also es wird ganz viel Input da geben, zum Beispiel dann eben auch Webinare zu solchen Themen. Das Webinar hat halt den großen Vorteil, dass wir mit dem Team im Dialog sind. Wir werden unser Thema vorbereiten, wir werden unser Trainerwissen weitergeben Und dann gibt's aber eben im Webinar oder auch schon vorher, das ist natürlich auch sinnvoll, wir werden im Forum vorher immer fragen, was interessiert euch denn am Thema? Welches Thema ist denn wichtig für euch gerade? Weil da ist ja auch gut, wenn man Feedback hat. Und dann wird es eben da sehr tiefgründige Informationen geben. Es wird auch dann Studieninformationen geben und gerne auch alle Studien zur Verfügung, wie auch immer. Das ist so ein Punkt. Es gibt mit der Mitgliedschaft im Racing Team auch den Pro-Account von Training Peaks kostenlos dazu. Das heißt, wer sich anmeldet, kriegt den automatisch von uns. Wer schon einen hat, der wird trotzdem an uns angebunden und wird von uns dann auch übernommen. Der große Vorteil, neben allem, was man ja früher schon bei Training Peaks hatte, mit den ganzen Metriken und mit den ganzen Analyse-Tools, ist einfach, dass es ja mittlerweile Training Peaks Virtual dazu gibt. Also das ist quasi wie Swift, nur halt umsonst dann, quasi gratis, auch in der Mitgliedschaft mit drin. Wir haben mittlerweile schon Teamkleidung bei Training Peaks Virtual hinterlegt. Man kann mit dem Mission Triathlon Racing Team Einteiler oder mit der Fahrradkombo dann das Radtraining machen. Es wird Radausfahrten geben, die gab es jetzt mit dem Racing-Team, das wir bis jetzt hatten, auch schon immer im Winter. Das heißt, man kann da virtuell gemeinsam trainieren. Wir planen natürlich auch FTP-Tests und lauter solche Sachen, die einfach auch wichtig sind für die Trainingspläne, die zur Verfügung gestellt werden. Denn wir werden euer Training im Racing-Team planen. Es gibt Jahrespläne, es gibt normale Trainingspläne, die für verschiedene Fitnesslevel ausgerichtet sind. Also je nachdem, ob man jetzt man auch neu ist im Sport und man sich erstmal ins Training reinfinden will und gar keinen Wettkampf machen will, bis hin zu, dass man eine Langdistanz finishen möchte, gibt es quasi jährlich eine Vorbereitung. Es gibt Woche für Woche Trainingspläne, die bei euch in Training Peaks dann einfach auftauchen und wenn ihr das einstellt, natürlich auch direkt auf eurer Garmin-Uhr dann erscheinen, um abtrainiert zu werden. Und es gibt dann ganz spezielle Wettkampfvorbereitungspläne, wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt in 12 Wochen eine olympische Distanz, ich ziehe mir den Pro-Plan, dann wird der quasi angepasst, wird eingerichtet in Training Peaks und dann kann man sich 12 Wochen für seinen ganz speziellen Wettkampf vorbereiten. So, das ist das Racing Team, das heißt, es ist ein Coaching, es ist eine Community, es ist ein Forum, man kann sich austauschen, man kann ja auch andere Leute dann kennenlernen, wenn man in der Nähe wohnt, gemeinsam trainieren. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und ganz viel auch Chancen zum Austausch untereinander mit uns. Und natürlich, was unser großes Anliegen ist, möglichst viel Input für euch, möglichst viel Wissen, damit ihr so gut wie möglich auf den Wettkampf vorbereitet seid, so viel Hintergrundwissen wie möglich habt und dann eben euer bestes Ergebnis abliefern könnt.
Ja, mega. Also ich freue mich auch schon riesig drauf auf das neue Mission Triathlon Racing Team. Und eine Frage vielleicht noch, die jetzt manchen noch im Kopf herumschwirrt. Ja, das ist für verschiedene Niveaus gedacht. Also Wenn du kompletter Anfänger bist, wirst du dort einen Trainingsplan finden. Aber es gibt auch Trainingspläne für die Langdistanz. Ja. Also wir haben wirklich verschiedene Niveaus dort hinterlegt. Und wie gesagt, es gibt ja auch immer die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen und uns auch als Trainer zu kontaktieren und zu sagen, hey, wie mache ich das denn hier? Oder eben dann spezielle individuelle Fragen zusätzlich zu klären. Das ist also quasi schon auch eine Art kleines Coaching, was man eben sonst normalerweise nicht bekommt, wenn man einfach nur einen Trainingsplan zum Beispiel von ChatGPT sich ausspucken lässt oder irgendwo aus dem Internet was fischt, wo man dann ja hinterher auch nicht so richtig weiß, ob das jetzt so passt.
Ja, und wir werden auch, wir hatten ja bis jetzt immer zum Beispiel das Rookie-Coaching, das werden wir integrieren ins Racing-Team. Da wird es dann im Endeffekt die Trainingspläne bei Training Peaks und die Videokurse im Teambereich geben. Das heißt, wenn jemand dann sagt, okay, ich habe jetzt meinen ersten Triathlon, ich möchte diese Vorbereitung da nutzen, dann gibt es das alles auch. Wir werden höchstwahrscheinlich auch jedes Jahr dann im Januar mit dem Team einen Season-Kickoff machen. Das ist ganz selbstverständlich. Ich meine, wir sind ein Team, wir wollen uns gemeinsam vorbereiten. Dann machen wir das zusammen im Racing-Team. Das wird alles quasi einfließen. Also im Endeffekt bekommt man alle unsere Angebote im Racing-Team quasi
in
gratis.
Einem Paket.
In einem Paket. Kann von allem profitieren. Und wir haben auch nicht nächsten Montag, nächsten Monat. Wenn ihr es hört, nächsten Montag, ich habe das Datum, ich muss einmal kurz in meinem Kalender blättern. Das ist der 30. Juni. Der 30. Juni haben wir ein Webinar angesetzt, wo wir das alles auch nochmal erklären. Auf der Racing-Team-Seite, die in den Shownotes dieses Podcasts verlinkt ist, kann man sich, wenn man da noch nicht draufsteht, auf so eine Info-Mailer-Liste setzen und dann kriegt man natürlich den Link fürs Webinar. Dann kann man damit reingucken. Dann gibt es da noch ein paar mehr Infos, obwohl wir euch jetzt hier auch tatsächlich schon sehr viel erzählt haben. Aber da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, noch Rückfragen zu stellen.
Ja, also unbedingt jetzt ganz kurz stoppen, mal in die Shownotes gucken, dort den Link anklicken, dich eintragen auf die Mailingliste, dann bekommst du alle Infos zu dem Webinar und insgesamt zum Racing Team in dein Postfach ganz bequem.
Ja.
Und kleiner Spoiler Alert, möglicherweise gibt es ja auch ein paar Goodies für diejenigen, die rechtzeitig einsteigen.
Ja.
Nur mal so am Rande.
So viel dazu. Jetzt machen wir den einen Punkt noch mit dem Carboloading, denn das ist ja eigentlich das, worum es sich hier dreht. Und dann seid ihr auch voll im Bilde, was eure Energievorbereitung für den Wettkampf angeht. Der dritte Punkt ist nämlich Carboloading in einem Tag, an einem Tag, am Tag vor dem Wettkampf natürlich. Und das hat einen ganz wichtigen Punkt, denn, ich habe es gerade kurz schon mal angesprochen, man muss das Carboloading immer an den Trainingseinheiten ausrichten, die man in der Wettkampfwoche noch hat. Wir haben das ja am Anfang mit dem ersten Punkt, mit den vorentleerten Speichern angesprochen. Da wird ja auch quasi das Training so gelegt, dass man 3 Tage Speicher leert über Training und reduzierte Kohlenhydrataufnahme. Und dann hat man 3 Tage, wo man die Speicher wieder füllt. In diesen 3 Tagen sollte aber nicht so viel Training liegen, weil je mehr wir uns bewegen oder je mehr Stress wir haben, je mehr unser Puls hochgeht, umso mehr Energie wird verbrannt. Und deswegen gibt es halt auch die Möglichkeit, an einem Tag die Speicher zu füllen. Das wäre zum Beispiel dann wichtig, wenn man einen Tag vor dem Wettkampf noch eine Einheit haben möchte. Es gibt ja Leute, die das fürs Gefühl wollen. Es gibt Trainer, die das an dem Tag reinplanen. Es ist aus meiner Sicht, ich als Trainer mache das immer sehr athletenabhängig. Aber wenn da noch eine Trainingseinheit ist, dann sollte die zum Beispiel früh morgens liegen. Also wenn man nochmal einen Lauf macht, dann sollte, wenn der Wettkampf Sonntag ist, Samstagmorgen dieser Lauf liegen. Und dann hat man danach eben die Zeit, die Speicher aufzufüllen. Wenn ich freitags die Speicher auffülle und samstags nochmal was Intensives mache, dann sind die Speicher möglicherweise wieder angegriffen und ich muss sie wieder auffüllen.
Genau, also man spart sich dann quasi ein paar Gramm Carbs, eine Tüte Maltodextrin oder was auch immer, wie man das dann füllt. Wie gesagt, also jede intensive Einheit sorgt dafür, dass die Speicher ratzfatz leer sind. Mhm. Deshalb muss man das eben immer gut timen. Mhm. Und in diesem Fall, wenn du eben erst einen Tag vor dem Rennen mit dem Carboloading beginnst, dann musst du natürlich noch ein bisschen mehr draufpacken, als wir eben jetzt schon gesagt haben. Also wir hatten 8 bis 10 Gramm, jetzt wären das dann 10 bis 12 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Wieder einmal kurz rechnen, wie viel wären das für mich jetzt persönlich? Und dann mal gucken, ob du das vielleicht auch überhaupt hinbekommst.
Ja, das ist, halt, also, ist meistens eine reine mathematische Sache bei, sagen wir mal, normalen Menschen, jetzt vielleicht keine Langdistanzathleten, so normal sportliche Menschen, die haben 500 Gramm quasi in der Muskulatur und 100 Gramm in der Leber, macht 600 Gramm Speichermöglichkeiten. Und diese 600 Gramm müsste man ja auch dann essen, wenn man sie voll machen will. Wenn man 60 Kilo wiegt, dann wären 10 Gramm eben genau diese 600 Gramm, also 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht mal 60, so. Dann hätte man so viel gegessen, wie die Speicher hergeben. Aber muss man auch, und das ist ja auch immer wichtig, man muss sich immer überlegen, was mache ich, wie aktiv bin ich an dem Tag und dann das daran so ein bisschen ausrichten. Und da ist nämlich auch die Gefahr, wenn man sagt, ich fange jetzt zum Beispiel donnerstags an, ich esse viele Kohlenhydrate, also esse 8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, mache das Donnerstag, Freitag und dann Samstag mache ich nochmal eine Trainingseinheit, dann muss ich nochmal Startunterlagen abholen, dann muss ich vielleicht noch in die Unterkunft, dann muss ich mein Fahrrad fertig machen, Bike-Check-In. Dann vergesse ich an dem Tag vielleicht diese Kohlenhydrate zu essen oder esse nicht so viel, habe aber viel mehr gemacht und dann habe ich eigentlich, wenn man es genau nimmt, 2 Tage geloadet und dann das, was ich geladen habe, am Vortag vor dem Wettkampf eben benutzt. So. Und
genau.
Das ist eben die Gefahr. Und deswegen ist, glaube ich, dieses ein Tag, diese Ein-Tag-Regel für viele wirklich sehr praktisch. Morgens nochmal trainieren und dann ganz bewusst den Tag vorm Rennen die Kohlenhydrate essen.
Ja, das geht also, wie gesagt, Hand in Hand mit dem Tapering. Gerne nochmal zurückspulen, ja. Letzte Folge hören, falls du das noch nicht
getan
hast. Guter
Hinweis, ja.
So, damit das alles wirklich gut funktioniert, du sowohl regeneriert bist, als auch genügend Energie für deinen Wettkampf hast.
Ja.
So, das waren jetzt quasi die Infos für, wir haben gesagt, alle, die sich normal kohlenhydratbasiert ernähren, also mit mindestens 50% der Energie aus Kohlenhydraten, was schon nicht so einfach ist in der Basisernährung tatsächlich.
Ja,
und
ja.
So, nachdem wir alle auch so gepredigt bekommen haben, Low Carb wäre jetzt eigentlich die bessere Form und Zucker ist ja sowieso schlecht, haben vielleicht manche auch ihre Kohlenhydratzufuhr etwas reduziert.
Haben wir auch eine Zeit lang. Und da, aber das
ja,
ist,
tatsächlich
das ist
ein haben Punkt. Wir da auch sehr viel Erfahrung mit. Also ja. Nicht nur mit Low Carb, sondern wir haben uns sogar auch mal ketogen ernährt. Das heißt, das waren weniger als 50 Gramm Kohlenhydrate pro Tag. Und das war sau anstrengend, sage ich euch, Leute. Und das geht nicht einfach so von jetzt auf gleich. Also kann man ausprobieren, aber dann muss man auch wirklich gucken, schafft man das mit seinen Wettkämpfen und mit seinem
andere,
Training.
Ist ein anderes Thema auf jeden Fall. Es ist eben dahingehend wichtig, da grundsätzlich vielleicht auch ja die eigene Ernährung gut zu kennen. Das ist, glaube ich, immer von Vorteil, wenn man in unserem Sport irgendwie da auch über die Ernährung mehr Leistung generieren möchte. Es gibt auch den Tipp von sehr renommierten Wissenschaftlern, die auch große Rennteams betreuen, die halt einfach sagen, dass man sich in der Woche oder vielleicht in den 2 Wochen, vielleicht auch übers Tapering an sich, an so eine Kohlenhydrathöchstgrenze ranarbeiten kann. Dass man einfach immer so ein bisschen mehr isst, dann muss man vielleicht auch gar nicht Carbo loaden, sondern dann gewöhnt man sich einfach an, dass man vielleicht immer 2% mehr Kohlenhydrate am Tag isst von der gesamten Ernährung, dann kommt man in 2 Wochen auch schon ganz schön weit. Ganz grundsätzlich, was ich zu dieser Eintags-Carboloading-Strategie noch sagen wollte, ist, hier muss man halt ganz klar darauf achten, dass man auf die Ballaststoffe verzichtet. Also das sind dann so Sachen wie Reis und Gummibärchen und vielleicht noch ein Eis. Anstatt Reis. Aber so, dass man da halt einfach wirklich die Ballaststoffe rauslässt. Aber, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo du gerade gesagt hast, jemand, der vielleicht grundsätzlich eher so ein bisschen weniger Kohlenhydrate isst, dass der nicht dann sagt, ich nehme jetzt mal ein krasses Beispiel, wir haben uns ja teilweise auch schon sehr bewusst in diesen Bereichen ernährt, dass ich sage, ich esse 200 Gramm Kohlenhydrate am Tag oder vielleicht 150 Gramm, wirklich wenig. Und dann jetzt sage ich, okay, 3 Tage lang mache ich jetzt Carboloading und esse 600. Da ist der Körper überfordert mit, weil er gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Da mutet man dem Körper in so kurzer Zeit so viel zu, dass es einfach nicht dazu führt, dass man an der Startlinie sich dann fit fühlt, sondern ich habe da selber die Erfahrung auch schon gemacht vor meinem ersten Marathon, dass ich halt einfach völlig kaputt war vorm Rennen, weil das einfach eine völlige Überforderung war. Ich war müde, ich habe mich voll gefühlt, ich war einfach nur schlapp. Und das muss man eben in diesem Zusammenhang auch wissen. Weil wenn man normalerweise 150 Gramm isst, ist man bei einem Carbo-Loading mit 300 Gramm vielleicht schon viel besser versorgt und fühlt sich viel fitter. Man hat natürlich auch einen anderen Fettstoffwechsel, wenn man immer weniger Kohlenhydrate isst. Jedenfalls ist das zu hoffen.
Ja, also meines Erachtens geht dieses zu viele Carboloading, wenn man es normalerweise aus der Basisernährung nicht kennt, leider oft in die Hose und zwar im sprichwörtlichen Sinn. Also, dass du dann halt wirklich mehr aufs Dixie musst oder halt dein Magen-Darm-Trakt irgendwie rebelliert.
Ja.
Das ist eben der Grund, warum auch viele Leute damit so Probleme haben im Wettkampf und dann im Marathon hinten raus laufen müssen, also gehen oder ja, auch auf anderen Distanzen schon das merken. Also das kann man schon auch auf der Mitteldistanz merken, dass man vielleicht nicht so klarkommt mit diesen vielen Carbs. Deshalb, wir hatten ja schon gesagt, keine Experimente am Wettkampftag oder in der Woche vor dem Wettkampf. Das solltest du auf jeden Fall immer vorher in einem Koppeltraining oder auch in mehreren Koppeltrainings mal geübt haben. Und der Hinweis ist halt auch, für uns als Ausdauersportler ist Zucker nicht so böse und so schlecht, wie es uns immer weiß gemacht wird. Und es hat Vorteile, insgesamt etwas mehr Kohlenhydrate zu essen, als man vielleicht denkt.
Diese
sogenannte Kohlenhydratadaption schafft man eben durch eine kohlenhydratlastige Basisernährung. Und ohne die kannst du halt das Carboloading auch nicht so umsetzen, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben.
Ja, aber auch hier muss ich einmal nochmal ganz kurz, das ist wirklich, das ist so umfangreich und so groß, weil wir haben es selber probiert. Das heißt nicht, dass jeder Kohlenhydrate essen muss und dass das alles sein muss. Ich bin lange Zeit in Wettkämpfen sehr gut klargekommen, auch ohne, und habe mich da nie schrecklich schlecht gefühlt. Also nach einer Mitteldistanz fühle ich mich mit und ohne Kohlenhydraten meistens gleich hinterher. So, das heißt, das ist wirklich ein Thema, das wir ein anderes Mal ausführlich besprechen müssen, weil es einfach sehr viele Facetten hat. Beim Carboloading, so wie wir es jetzt beschrieben haben oder so wie es eben auch in vielen, man guckt ja mittlerweile wahrscheinlich mehr im Internet als in einem Buch, wie das halt auch auf vielen Webseiten beschrieben wird, da geht man eben so wie wir hier auch davon aus, dass die normal in der Basisernährung einfach vorhanden sind. Diesen ganzen großen Block Ernährung, Kohlenhydrate, Fette, Proteine, das gehen wir nochmal an. Das ist riesig und da gibt's auch sehr viel Interessantes und Wichtiges. Der Hinweis einfach hier nur, man sollte seine eigene Ernährung gut kennen und dann daraufhin das eben, und das auch wichtig, antesten. So wie es Lotta gerade gesagt hat, wir sind alle extrem unterschiedlich und es kann funktionieren, aber besser ist es, man testet es eben in einer Koppeleinheit, in einem Training oder vielleicht auch 3 Tage dann vorher. Also klar, dann wenn man sagt, okay, jetzt habe ich eine große Schlüsseleinheit am Sonntag, jetzt Freitag, Samstag esse ich mal mehr Kohlenhydrate für meine Verhältnisse und gucke, wie sich das anfühlt. Das ist eine gute Sache. Im Idealfall trackt man so ein bisschen, dann weiß man auch, wie viel man hat. Und dann kann man abschätzen, okay, das geht für einen Wettkampf oder vielleicht die Woche, das Wochenende drauf, teste ich mal noch ein bisschen mehr. Wie viel funktioniert, wie viel vertrage ich und wie viel ist zu viel? So, das ist einfach das Wichtige. Wir haben noch 2 Bonuspunkte auf dem Zettel stehen. Das eine ist das Frühstück und das andere sind die Wassereinlagerungen. Lotta, möchtest du zuerst?
Mir egal.
Dann also, mach du die Wassereinlagerung, dann mache ich das Frühstück.
Genau. Ein kleiner Hinweis für all diejenigen, die jeden Tag auf die Waage sich auf die Waage stellen und dann einen großen Schreck bekommen oder sich vielleicht auch auf die Schulter klopfen, ist ja also
beides möglich.
Beides möglich, genau. Und wie gesagt, wir waren uns nicht sicher, ob Leute das machen oder nicht. Ich bin der Meinung, es gibt solche Leute, aber es viele gucken vielleicht auch lieber gar nicht auf die Waage, weil sie eben sonst auch eher negative Erfahrungen machen. Man soll sich davon auf keinen Fall irgendwie unter Druck setzen lassen. Wichtig ist mir an dieser Stelle einfach nur der Hinweis, dass Kohlenhydrate immer in Kombination mit Wasser gespeichert werden. Das heißt, pro Gramm Kohlenhydrat speicherst du ungefähr 3 Gramm Wasser dazu. Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, die 600 Gramm Kohlenhydrate brav gegessen hast, dann kommen noch mal 1800 Gramm Wasser dazu, das sind fast 2 Kilo. Also könnte sein, dass du dann am Wettkampftag auf jeden Fall ein bisschen schwerer bist. Dieses Wasser verlierst du natürlich, sobald du die Kohlenhydrate dann aufbrauchst. Aber könnte sein, dass du dich wunderst und denkst, oh mein Gott, jetzt habe ich irgendwie, was habe ich falsch gemacht? Auch wenn du nicht wenn du dich nicht wiegst, könntest du das ja vielleicht merken und dich vielleicht ein bisschen aufgedunsen fühlen oder so. Das liegt einfach daran, dass Kohlenhydrate nicht einfach so direkt in die Muskelzellen reingespeichert werden, sondern immer in Kombination mit Wasser.
Ja, Das heißt, wenn du dann schwerer bist, ist das eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass das Carboloading vielleicht ganz gut funktioniert hat. So, und kein schlechtes Zeichen, dass du jetzt zu dick bist.
Absolut, absolut. Natürlich sollten wir uns auch niemals irgendwie von dieser Zahl auf der Waage kirre machen lassen. Ich persönlich bin der Meinung, das schwankt sowieso von Tag zu Tag und es macht keinen Sinn, sich daran zu orientieren. Aber für manche Leute ist es ja vielleicht trotzdem wichtig oder eben eine gute Orientierung.
So. Ja, nur so das als Hinweis. Und dann der zweite Punkt, bevor wir heute fertig sind, das Frühstück. Beziehungsweise egal wie oft oder wie viele Tage wir jetzt carboloaden, wir haben ja immer noch eine Nacht bis zum Wettkampf. Also ob wir jetzt donnerstags anfangen, Donnerstag, Freitag, Samstag laden oder Freitag, Samstag oder nur den Samstag. Wir schlafen von Samstag auf Sonntag auf jeden Fall eine Nacht. So, und in dieser Nacht verlieren wir einfach Kohlenhydrate. Der Körper arbeitet, das kostet Energie und die ist dann halt nicht mehr in den Speichern vorhanden. So, das ist jetzt nicht riesig, das ist nicht super viel, aber wir wollen ja perfekt ins Rennen gehen. Also frühstücken wir. Und da ist eben der Unterschied so ein bisschen, wann wir starten. Ich gehe jetzt mal, das ist jetzt quasi für alle Langdistanzler, ich gehe mal davon aus, dass wir um 4 aufstehen müssen, um 4:30 frühstücken müssen, damit wir um 7 ins Wasser können. So ungefähr. Oder um 7:30. Kommt ja auch immer auf die Startgruppe an. Aber es ist früh, sehr früh. Und dann haben wir eigentlich nicht so viel Zeit zum Verdauen. Und da bietet sich's dann an, erstmal nur Kohlenhydrate zu essen, keine Ballaststoffe und eine Kombination aus Glucose und Fructose zu verwenden. Denn die Fructose geht gleich in die Leber und das Leberglykogen ist eben über Nacht dann auch so ein bisschen angegriffen. Da haben wir dann quasi, wenn wir die Kombination nehmen, können wir alle Speicher recht schnell auffüllen. Das ist dann bildlich gesprochen der Toast mit Honig oder Marmelade. Oder es kann ja vielleicht auch ein bisschen anderes Brötchen sein. Es sollte jetzt nicht Schwarzbrot sein, aber quasi ein Brot oder ein Brötchen mit Marmelade oder Honig, weil in Marmelade und Honig haben wir halt die Fructose drin. Die Früchte fallen eher weg, weil da wieder Ballaststoffe, also das wäre quasi die Kombination so. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, es gibt Athleten, Jan Frodeno fällt mir da ein, der tatsächlich morgens auch Haferflocken gegessen hat. Das ist so eine Testsache, eine Verträglichkeitssache. Wenn man es mag, wenn man es braucht, wenn man es liebt, ist es ideal. Das muss aber jeder für sich selber rausfinden. Wenn wir später starten, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Olympische hat oder einen Sprint, die sind ja manchmal erst um 10 oder um 11, da hat man vom Frühstück aus mehr Zeit. Also wenn man jetzt nicht um 8 frühstückt, wenn man auch früh aufsteht und ein paar Stunden vielleicht mehr hat als auf die Langdistanz, dann kann man schon auch vielleicht mehr zu Haferflocken greifen oder vielleicht auch ein bisschen was Fettiges mit reinnehmen. Wenn man unbedingt das Brötchen mit Nutella haben möchte, dann kann man da vielleicht auch in dem begrenzten Maß was morgens essen. Aber da ist es halt einfach wichtig, dass man dass die verlorene Energie, die man über Nacht eben eingebüßt hat, dass man die darüber wieder reinbekommt.
Genau, also Fette und Proteine nur dazu nehmen, wenn quasi genug Zeit bis zum Wettkampf ist. Wenn das eben nur so 2-3 Stunden sind, dann besser nur Kohlenhydrate. Ich persönlich bin inzwischen so auf dem Trend, auf dem Trip, dass ich Reis mit quasi Kräutern und Salz esse.
Ja, geht auch.
Es gibt ja auch so Salattütchen, die man sich da reinmachen kann, weil ich einfach nicht den ganzen Tag diesen süßen Geschmack im Mund haben möchte. Ja. Aber Reis hat halt einfach vom Verhältnis her die meisten Kohlenhydrate und ist, was die Verdauung angeht, auch sehr, sehr günstig. Ja. Genau. Also Hülsenfrüchte oder Kartoffeln enthalten zwar auch Kohlenhydrate, aber damit tust du dir definitiv keinen Gefallen in der Mahlzeit vor dem Wettkampf, beziehungsweise auch nicht am Tag vorher.
Ja, das sollte man lassen. Aber ich glaube, das haben wir jetzt zu Genüge gesagt. Finger weg von Ballaststoffen. Jetzt wisst ihr auch Bescheid, was das Frühstück angeht. Und das finde ich auch gut, weil dann können wir nämlich hier einen Abschluss machen, denn ich freue mich jetzt auf meinen Reis mit Salattütchen, weil genau das wird es jetzt nämlich zum Mittagessen geben und ich freue mich seit 3 Stunden drauf. War schön, Leute. Hat Spaß gemacht, mal wieder mit dir Wissen auszutauschen. Ich hoffe, ihr an den Geräten draußen habt etwas gelernt.
An den Empfängern.
Vergesst nicht, den Infomailer zum Racing-Team eintragen. dann seid ihr beim Webinar mit dabei und ja, dann bleibt uns nur, euch eine relativ kühle Woche zu wünschen. Haltet durch, immer schön trinken, früh am Morgen trainieren und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
So ist es.
Bis dahin.
Bis dann.
Ciao, ciao.